Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Lassen Sie sich verwöhnen mit bis zu 360 Euro Gourmet-Guthaben pro Jahr, das Sie in mehr als 1400 ausgewählten Restaurants in über 20 Ländern auf der ganzen Welt einlösen können. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich befürchte im Nachhinein, dass der Kapitalismus mich mehr verändert hat, wie ich ihn.
Das ist Brigitte Ederer. Sie war Spitzenmanagerin beim deutschen Industrieriesen Siemens. Sie ist eine der einflussreichsten Wirtschaftstreibenden Österreichs.
Das ist Schwerarbeit, das kostet viel Energie, aber wenn sie es erreicht haben, ist es ein Gefühl, das ist traumhaft.
Ederer war auch 2 Jahrzehnte lang in der Spitzenpolitik tätig und hat unter anderem den EU-Beitritt des Landes mitverhandelt.
Da gab es viele Sorgen und die waren natürlich nicht in allen sehr erfreut, dass wir da gekommen sind.
Ederer war in absoluten Spitzenjobs, die große Herausforderungen mit sich gebracht haben.
Das war der schmerzigste Teil. Also den möchte ich mein ganzes Leben nie mehr machen müssen.
Was hat sie erfolgreich gemacht? Und was würde sie heute ihrem jüngeren Ich sagen? Mein Name ist Petra Stulber und das ist der CEO-Podcast vom Standard. Wir interviewen die wichtigsten Wirtschaftstreibenden Österreichs, blicken in deren Arbeitswelten, finden heraus, wie sie es an die Spitze geschafft haben und was es braucht, um Österreichs Wirtschaft anzukurbeln. Wenn Sie uns dabei helfen wollen, diesen Podcast groß zu machen, dann abonnieren Sie CEO auf den Podcast-Plattformen Ihrer Wahl und schicken Sie uns Ihr Feedback und Ihre Interviewwünsche an podcast@derstandard.at. Und jetzt geht's los. Frau Ederer, Sie sind 1956 als Tochter einer alleinerziehenden Mutter in Wien auf die Welt gekommen, haben aber sehr viel Zeit Ihrer Kindheit bei den Großeltern im Waldviertel verbracht. Wo hat Ihr Herz höher geschlagen? In Wien oder im Waldviertel?
Naja, die erste Liebe war eher im Waldviertel, weil ich natürlich dort die gesamte freie Zeit verbracht habe. Wenn Sie als Kind im Waldviertel aufwachsen, dann ist das etwas, Sie haben absolute Freiheit. Da gibt es nichts, was Sie abhält. Ich bin nach dem Frühstück raus, bin zum Mittagessen nach Hause gekommen und dann wieder raus bis am Abend. Und da ist niemand, der Ihnen irgendwie sagt, das geht nicht oder da ist viel Verkehr oder sonst irgendwas. Das ist eine Freiheit, die kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man in der Stadt aufwächst.
Haben Sie damals quasi Skills mitbekommen, die Ihnen dann in Ihrem späteren Leben geholfen haben? Also sind Sie auf eine Art und Weise da gestärkt worden in dieser Kindheit, wo Sie heute in der Rückschau sagen, das hat mir im späteren Leben geholfen?
Naja, ich habe gelernt, mich bei Buben durchzusetzen und einfach meine Welt irgendwie, da ich keine Unterstützung hatte von Erwachsenen, aber keiner von uns, war es einfach so, dass wir sehr viel Zeit miteinander verbracht haben und mich durchzusetzen und irgendwo in der Gruppe akzeptiert zu werden, das hat sicher mein Leben geprägt. Ja.
Also Sie mussten sich da einfach irgendwie gegen eine männliche Übermacht behaupten?
Ja, Übermacht, aber es waren mehr junge Männer als ich war das einzige Mädchen in dem Alter. Ja.
Sie sind ja dann in Floridsdorf ins Gymnasium gegangen und haben dann an der Uni Wien Volkswirtschaft studiert. Können Sie sich noch erinnern, wann haben Sie begonnen, sich für Wirtschaft zu interessieren und warum?
Na, Wirtschaft hat mich schon immer interessiert und die wirtschaftlichen Zusammenhänge, aber ich war damals natürlich stark politisiert durch die sozialistische Jugend und auch durch einen Onkel, der Betriebsrat war. Und ich habe gemeint, man muss Wirtschaft studieren, um den Kapitalismus wirklich zu studieren und ihn verändern zu können, von innen sozusagen aufzuarbeiten. Ich befürchte im Nachhinein, dass der Kapitalismus mich mehr verändert hat, wie ich ihn. Aber letztendlich war das ein Hauptmotiv damals, Volkswirtschaft zu studieren.
Dann probieren wir es mal andersrum. Wann hat denn die politische Sozialisation begonnen? Also wann sind Sie bewusst politisch geworden? Wann haben Sie eben bewusst begonnen, sich zu fragen, ja, läuft da alles richtig und was kann ich tun, um die Welt zu verändern? Wann war das ein Thema?
Naja, das war, würde ich sagen, so mit 15, 16. Ich war politisch sehr interessiert und eben, wie gesagt, ein Onkel, der Betriebsrat war, und meine Mutter, die immer nur gesagt hat, sozusagen, dass die Roten sind für uns da. Also das war schon von als Kind ein ganz wichtiges Moment eigentlich. Und dann auch im Floridsdorf zur damaligen Zeit gab es eben viele, die in der Sozialdemokratie tätig waren. Also es war so ein fließender Übergang, aber ich würde es vom Alter her anschätzen mit 15, 16.
War Ihre Mutter Arbeiterin?
Na, meine Mutter hat 8 Jahre Volksschule gehabt und ist dann zu Leuten in Bedienung gegangen und war aber eine sehr kluge, sehr bodenständige Frau, die einfach mit Werten ausgestattet war, die es vielleicht heute in der Konkretheit und Einfachheit gar nicht mehr gibt. Ich höre heute noch, wenn meine Mutter gesagt hat, wenn ich etwas getan habe, hat sie gesagt, aber sowas macht man nicht. Und ich habe ein Wertekostüm, dass ich immer noch, wenn ich etwas tue, was vielleicht nicht ganz in Ordnung ist, höre ich in meinem Ohr meine Mutter, die sagt, ja, aber sowas macht man nicht.
Jetzt sagen Sie, der Kapitalismus hat Sie vielleicht stärker verändert als Sie ihn. Da erhebt sich ja eine ganz grundsätzliche Frage. Die soziale Marktwirtschaft ist ja so etwas, was immer so ein Slogan war in Österreich, was eigentlich alle Parteien im Prinzip in Österreich vor sich hertragen. Aber ist das eigentlich so eine Art Lebenslüge oder gibt es die soziale Marktwirtschaft überhaupt noch?
Nein, das ist keine Lebenslüge. Ich würde meinen, dass das marktwirtschaftliche System, aber abgefedert, dass die sozial Schwachen nicht unter die Räder kommen, dass es eine gute Ausbildung für alle gibt, dass es eine durchlässige Gesellschaft gibt, das ist letztendlich das Ziel, weil auch die Marktwirtschaft davon profitiert. Es profitieren nicht nur die sozial Schwächeren, sondern es profitieren eigentlich alle davon, wenn man Maßnahmen setzt, die letztendlich zu einer Aufwärtsentwicklung der Gesellschaft beitragen.
Aber wenn man sich die globalen Entwicklungen anschaut, muss man nicht eher sagen, wir leben insgesamt in Zeiten eines entfesselten Kapitalismus?
Naja, die letzten Monate sind schon etwas, was auch für mich herausfordernd ist, weil ich mir eigentlich nicht vorstellen konnte, noch vor ein paar Monaten, dass so etwas stattfindet. Also wenn Sie mir vor einem halben Jahr gesagt hätten, dass der Welthandel zu einem Teil in Frage stellt, hätte ich gesagt, ja, das kann nicht sein und das wird auch nicht sein. Ich stamme aus einer Generation und auch ein wesentlicher Grund, warum ich eine glühende Befürworterin der Europäischen Union bin, dass man sagt, wenn Länder immer stärker Handel miteinander treiben, dann werden sie keine kriegerischen Auseinandersetzungen mehr führen. Das gilt jetzt für die Europäische Union, also für Deutschland und Frankreich, aber das gilt insgesamt für die Welt. Und an dieses Weltbild habe ich eigentlich sehr stark geglaubt. Das ist jetzt ein bisschen erschüttert.
Die Welt Ihrer Mutter, die Werte Ihrer Mutter, das ist doch so ein bisschen eine Welt, die gerade am Untergehen ist. Dieses, das macht man nicht, hat das überhaupt noch einen Wert?
Ich glaube, das ist letztendlich Zusammenleben von Menschen. Da muss es Meinungen geben oder Werte geben, wo man sagt, so etwas macht man nicht. Dass das vielleicht heute weniger prominent in den Köpfen ist, wie das bei meiner Mutter der Fall war, das mag sein, aber gelten tut es, glaube ich, genauso wie damals.
Sie haben ja nach der Sponsion in der Arbeiterkammer angefangen als Expertin und sind aber sehr bald ganz in die Politik gewechselt. 17 Jahre, habe ich mir ausgerechnet, hat Ihre politische Karriere gedauert. Sie waren Staatssekretärin und haben den EU-Beitritt Österreichs maßgeblich mitverhandelt. Vielleicht können Sie uns einen Einblick geben, vor allem den jüngeren Hörerinnen und Hörern, die dann noch nicht so dabei waren. Wie war das, dieses Verhandeln damals? Wie muss man sich das vorstellen?
Nein, man muss sich das so vorstellen, dass wir eigentlich zwei, wenn Sie so wollen, Fronten hatten. Also wir wollten beitreten der Europäischen Union. Das war der gemeinsame Wille der beiden Koalitionspartner in der Regierung. Und das bedeutete, dass wir Verhandlungen mit der Europäischen Union aufnehmen müssen. Und die waren natürlich nicht in allen sehr erfreut, dass wir da gekommen sind. Oder hatten Vorstellungen, wie, unter welchen Bedingungen wir Mitglied werden können. Und auf der anderen Seite gab es die österreichische Bevölkerung, die zu Beginn, also ich rede jetzt von 1992, auch nicht gerade der Meinung war, wir sollten der Europäischen Union beitreten, weil wir sind eh, es geht uns gut und was soll das Ganze? Und wir verlieren an Autonomie und wir verlieren auch möglicherweise Teile unserer Neutralität oder so. Da gab es viele Sorgen.
Das ist ja sozusagen etwas, was ja auch jetzt wieder von gewissen Parteien immer hochkommt. Nicht? Dieses, wir verlieren unsere Autonomie, wir müssen an Autonomie zurückkriegen. Was waren denn so die Vorbehalte der Mitgliedsländer der Europäischen Union? Haben die geglaubt, mit Österreich kommt dann eine zusätzliche Konkurrenz? Oder was war da konkret das Problem für einige?
Na, der damalige Kommissionspräsident, den ich sehr geschätzt habe, das war ein kluger, weiser Mann, der Europa wirklich, wirklich weitergebracht hat, der Jacques Delors, war natürlich der Meinung, dass wir wirtschaftlich gut zu dieser Europäischen Union passen. Politisch mit der Neutralität hat er gemeint, es ist weniger sozusagen spannend, dass die Länder dazukommen, weil auch noch Schweden und Finnland, die ja ebenfalls Neutralitätsstatus damals hatten, und hat gemeint, es gibt einen eigenen Wirtschaftsraum, den europäischen Wirtschaftsraum, wo die Länder mitmachen können, Schweden, Finnland, damals auch Norwegen und Österreich, aber politisch wirklich als Vollmitglied passen sie nicht ganz dazu. Und in dieser Diskussion waren wir. Wir wollten natürlich einige Sachen absichern in den Verhandlungen. Und dieses Spannungsverhältnis, wie bei allen Verhandlungen, hat dann letztendlich, finde ich, zu einem guten Ergebnis geführt.
Aber Sie müssen uns da ein bisschen mitnehmen. Wir wissen das ja nicht. Sie haben ja Ihr ganzes Leben lang verhandelt als Politikerin. Ja. Sie haben als so Spitzenmanagerin. Ich stelle mir vor, stundenlange Sitzungen, Nachtsitzungen, kann man da irgendwie auch mal rausgehen oder sitzt man die ganze Zeit drinnen? Wie ist das mit der Versorgung? Kriegt man da auch was zu essen oder wie muss man sich so etwas vorstellen?
Naja, die Abschlussverhandlungen mit der Europäischen Union, die waren schon speziell, das muss man dazu sagen. Also alle meine Verhandlungen waren Gott sei Dank nicht so. Da haben wir eigentlich 2 Tage und 2 Nächte durchverhandelt, nicht ganz die zweite Nacht. Natürlich kann man da rausgehen, natürlich kriegt man da was zum Essen und lässt sich was bringen und so, aber letztendlich hält dann auch der Wunsch, endlich das zu einem Ende zu bringen, hält alle aufrecht und auch die Gemeinschaft, die wir damals waren. Also das war schon beeindruckend, wie wir da alle Österreicher, wurscht welcher Partei und ob wir im Bundesland oder Bundespolitik waren, wie wir da zusammengehalten haben, und das war dann schon fast wie in einer Wandergruppe oder Bergsteigergruppe, dass wir gewusst haben, wir können da jetzt nur gemeinsam rauf, alleine werden wir das nicht schaffen. Und die anderen waren natürlich der Meinung, also ich kann mich nur erinnern an der Transitgeschichte, die Holländer haben überhaupt nicht verstanden, dass man Transit einschränken möchte oder Lkw-Verkehr einschränken möchte. Die waren fassungslos, was wir da überhaupt wollen. Und haben immer wieder gesagt, es gibt die Freiheit des Dienstleistungsverkehrs und wir sollen jetzt endlich aufhören mit diesem Unsinn, ja. Gewisse Dinge sind einfach für andere Länder unvorstellbar. So wie uns zum Beispiel als Österreicher, die Norweger haben lange verhandelt über das Thema Fisch und Fischfang. Das hat natürlich uns Österreicher überhaupt nicht interessiert. Nicht? Also da gibt es schon ganz unterschiedliche Themen, die natürlich auch ganz unterschiedliche Prioritäten gehabt haben.
Als es dann vollbracht war, kann ich mich noch gut erinnern. Ich war ganz jung dabei.
Sie waren aber doch aber noch sehr jung, oder?
War es so, aber das ist ein Bild, das sich mir eingeprägt hat, wie der Außenminister Mock von der ÖVP Ihnen als EU-Staatssekretärin, SPÖ-Staatssekretärin, ein Bussi gegeben hat vor aller Öffentlichkeit. Und ich glaube, er hat etwas gesagt, was er vielleicht nett gemeint hat, was man aber schon als Abwertung empfinden kann. Er hat gesagt, Sie waren das Maskottchen, das irgendwie alles möglich gemacht hat. Wie ist es Ihnen damals dabei gegangen?
Naja, wie er mich geküsst hat, war ich noch völlig übernächtigt. Also ich habe das überhaupt nur mehr im Trance leicht mitbekommen. Ich habe ihm dann das gesagt mit dem Maskottchen und er hat sich auch bei mir entschuldigt für, er hat das nicht so gemeint. Also das hat er damals, das ist ausgesprochen und erledigt.
Aber nicht in der Öffentlichkeit, sondern
nein,
privat.
Nein, nicht in der Öffentlichkeit. Ja. Aber was schon dieser Kuss bewirkt hat, war, er galt ja als relativ zurückhaltender, distanzierter Diplomat. Und ich glaube, er war so glücklich, dass wir letztendlich dieses Ergebnis erreicht haben und dass er sich bedanken wollte. Und bedanken wollte sich, glaube ich, ich meine, er hätte nicht einen der Männer geküsst. Das wäre noch viel komischer gewesen, wenn er einer der Männer geküsst
Franz
hätte.
Franz Franitzky.
Nein, nein, der war nicht mit. Der war nicht, der ist in Wien gesessen und war auch über völlig in beide Nächte irgendwie immer, war man in der Rückkoppelung. Der war im Büro, aber letztendlich war ich so die, die mit der natürlich auch die meisten Zeit verbracht hat bei den Verhandlungen, jetzt vorher, das war ja nur mehr die Schlussverhandlungen. Und wir sind im Laufe der Verhandlungen, glaube ich, kann man sagen, zusammengewachsen. Wir haben uns am Anfang nicht sehr gut verstanden, aber das war dann am Schluss, der hat schon große Qualitäten gehabt, der Herr Außenminister.
Etwas Zweites ist aus dieser Zeit hängen geblieben, wir müssen es auch ansprechen, es wird Ihnen wahnsinnig auf die Nerven gehen, das weiß ich, aber Sie werden immer wieder in Verbindung gebracht mit dem sogenannten Ederer-Tausender. Können Sie uns vielleicht sagen, was ist damit gemeint, was soll denn das sein?
Na, zuerst muss ich mal sagen, wenn überhaupt irgendetwas von mir überbleibt, ist es der Ederer-Tausender und das Busserl vom Mock. Jetzt könnte man sagen, von anderen Leuten bleibt noch weniger über, also könnte mich auch freuen. Aber die zwei Sachen, wenn überhaupt, bleibt das über. Das Einzige, was mir wichtig ist, wir hatten nach der Volksabstimmung, die war im Juni, eine Pressekonferenz geplant und auch gemacht. Das war die Konsumentenschützerin der Arbeiterkammer Wien und ich am 28. Dezember, also ein halbes Jahr nach der Volksabstimmung, zu dem Thema, dass gewisse Konsumentenpreise günstiger werden. Da gibt es jetzt x Studien, die das auch sozusagen nachgerechnet haben und bewiesen haben, dass es alles günstiger geworden ist. Also Lebensmittel.
Kleidung zum Beispiel.
Kleidung, Elektrogeräte. Wir haben ja leider immer noch nicht ganz den Binnenmarkt in der Europäischen Union realisiert. Aber ein erheblicher Schwung war da vorhanden. Und bei der Pressekonferenz war schon fertig und die packen ein, die Journalisten. Und der ORF-Redakteur fragt die Hanni Ettel, die damalige Konsumentenschützerin der Arbeiterkammer, ja, um wie viel wird es denn ungefähr billiger? Und sie schaut so, ich sehe es heute noch von mir, und sagt, naja, um einen Tausender für eine vierköpfige Familie kann man schon rechnen im Monat. Schilling.
Nicht einmal 100 Euro.
Genau, der packt das ein und das waren die Schlagzeilen, die aber mir zugeschrieben waren, weil es die Pressekonferenz war. Und seitdem habe ich diesen Titel. Was mich ein bisschen kränkt, ist, dass viele ältere Leute damit verbinden, dass wir sie damals angelogen haben bei der Volksabstimmung, aber das war lange nach der Volksabstimmung und wir haben sie auch nicht angelogen, dass Studien zeigen, dass das es günstiger geworden ist. Das Problem war, dass am 1. Jänner 1995 wir nicht nur der EU beigetreten sind, sondern auch ein Sparpaket gestartet worden ist und Maßnahmen beschlossen worden sind und es sind einige Sachen teurer geworden und die Menschen vermengen das natürlich. Also wenn ich zwar weniger für die Milch oder für den Schlager was zahle, aber gleichzeitig höhere Wassergebühren habe etc., dann trenne ich das nicht, sondern denke mal, jetzt sind wir am 1. Jänner der EU beigetreten und einiges wird teurer, das kann nur die Europäische Union gewesen sein. Ne?
Wir bleiben noch ein bisschen bei dieser doch sehr wichtigen Phase auch Ihres politischen Lebens. Es kam dann eben zur Unterzeichnung des Beitrittsvertrags auf Korfu und das war auch wieder so eine Situation, wo Sie zurückstehen mussten. Da ist der Bundeskanzler Franz Franiszky hingefahren, es ist Außenminister Alois Mock hingefahren. Sie haben nicht mit unterzeichnet, Sie waren da irgendwie in der zweiten Reihe. Diese Ungerechtigkeit haben Sie damals scheinbar mühelos weggesteckt. Wie macht man so etwas?
Mir war damals der Beitritt so wichtig. Und ich habe das nicht so als bedeutend. Natürlich habe ich mich kurz gekränkt, das wäre jetzt, würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, das war mir völlig egal. Aber es war mir nicht so wichtig, wie das heute vielleicht scheint. Und ich wusste auch, dass natürlich die ÖVP damals nicht wollte, dass ich unterzeichne, weil ich damals einen gewissen Zuspruch in der Bevölkerung hatte. Und das Profil hat dann noch sogar getitelt Ederer, der rote Engel. Und das wollte man natürlich nicht sozusagen, dass da die Zustimmung noch steigt. Ich würde meinen, ja, es haben vier Männer unterzeichnet. Heute wäre das hoffentlich zum Glück nicht mehr möglich.
Ich wollte gerade sagen, aus einem feministischen Standpunkt her natürlich ein Desaster.
Na, Desaster. Wir sind Mitglied der Europäischen Union und es ist wichtiger, wie wer es unterschreibt. Also das Desaster würde ich zurückweisen. War, glaube ich, insgesamt nicht ganz gescheit von allen handelnden Personen.
Nach dem EU-Staatssekretariat sind Sie ja dann in die Partei gewechselt. Sie waren Bundesgeschäftsführerin der SPÖ und dann waren Sie Finanzstadträtin von Wien. Jetzt haben Sie da unterschiedliche Positionen in der Politik bekleidet und danach sind Sie in die Wirtschaft gewechselt. Aus heutiger Sicht, was ist denn der größte Unterschied zwischen Politik und Management?
der schwierigste Job, den ich, glaube ich, auch am schlechtesten gemacht habe, aber der ist bei weitem der schwierigste, war der Bundesgeschäftsführer, die Bundesgeschäftsführerin der SPÖ.
Warum?
Ja, weil sie letztendlich für alles verantwortlich sind, niemanden was anschaffen können und vom Sozialprestige kommen Parteisekretäre, egal welcher Partei, ja gleich vom Prestige her noch Massenmörder.
Man kann auch Bundeskanzler werden, siehe Christian Stocker.
Ja, das stimmt, das ist vielleicht auch eine andere Zeit, aber zu meiner Zeit war schon so, dass da, also das ist ein ganz schwieriger Job. Also was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, vieles ist gleich, die zeitliche Belastung, aber Politik ist schon noch um eine Spur meiner Meinung nach härter, auch von der zeitlichen Belastung her, weil die Ballsaison in Wien, wenn sie für die Wirtschaft zuständig sind, ist eine furchtbare, wenn ich das so sagen darf, weil da erwartet wird, dass sie auf alle Bälle gehen, die da von den Gewerbe, von den einzelnen Gewerben ausgerichtet
als
werden.
Als Finanzstadträtin war
genau.
Das.
Genau, und war auch für die Wirtschaft zuständig. Also die ganzen Feste dann, die im Frühjahr kommen und so. Also die zeitliche Belastung ist als Politikerin schon wesentlich stärker, finde ich. Und auch die Planbarkeit. Wissen Sie, wenn Sie in einem Unternehmen in der Führung sind, dann können Sie damit rechnen, wenn Sie in der Früh in der Dusche stehen, dass Sie auch noch am Abend diese Position innehaben. In der Politik ist es oft gar nicht sicher, weil da kann um 9 was daherkommen, womit Sie nie gerechnet haben. Sie sind immer begleitet von totalen Medienscheinwerfern. Also was immer Sie tun, sofort wird der Scheinwerfer eingestellt und alle wissen besser, was dort jetzt die Verfehlung war. Also das ist schon eine Aufgabe, die letztendlich schon eine riesige Energie erfordern und auch sozusagen eine Einstellung. Ich finde es auch wirklich traurig, dass die Durchlässigkeit in Österreich kaum gegeben ist, was Politik und Wirtschaft betrifft. Ich finde, Politiker haben so viel an Wissen, wie man Mehrheiten findet, wie man letztendlich versucht, Dinge durchzusetzen, wie man auch medial sich durchkämpft. Das lernen sie in der Privatwirtschaft nicht.
Das ist ja natürlich etwas, was eigentlich immer unter dem Titel, nennen wir es Postenschacher, dann irgendwie daherkommt. Ein Politiker, eine Politikerin, die wechselt in die Wirtschaft auf eine hohe Funktion, wird dann oft mit dem Thema Postenschacher in Verbindung gebracht. Das haben sich die ausgemacht, das ist ausgedealt worden und oft stimmt es ja auch. Können Sie das nachvollziehen? Oder?
Nein, ich finde diese Diskussion schlecht.
Okay.
Weil ich sage es Ihnen, wie es bei mir war, wie ich von der Wiener Stadtregierung zu Siemens gegangen bin, wurde gesagt, ja, die nehmen die Ederer, weil die hat sozusagen, die kaufen, die wollen die Straßenbahnen verkaufen und Kraftwerke etc. etc. Ich bin dann Generaldirektor geworden, da war es schon weniger. Und wie ich dann nach Deutschland gegangen bin, habe ich den Kollegen, der damals geschrieben hat, die Ederer ist ja nur Lobbyistin, gesagt, na, ob er jetzt glaubt, dass ich auch in Deutschland nur deswegen geworden bin, weil ich Straßenbahnen und weil ich die kenne, die Straßenbahnen und Kraftwerke kaufen. Hat er gesagt, nein, aber trotzdem. Ich finde, ehrlich gesagt, jeder Politiker oder jede Politikerin, die haben so viel erlebt und so viele unterschiedliche Dinge gemanagt. Das erleben sie in der Schnelligkeit und in der Eile, wo sie sich einstellen müssen, in der Privatwirtschaft zum Glück nicht. Die ist auch schnell, die ist auch schwierig, aber sie ist trotzdem planbarer. Also ich sage Ihnen, mein Leben als Finanzstadtrat, da waren um 8 die Fleischhauer da, weil sie gefunden haben, durch die EU haben sie jetzt weniger Möglichkeiten, eigene Fleisch oder es gibt Auflagen, was das Schlachten betrifft. Um 9 waren die Wiener Gärtner da, die gefunden haben, die Preise sind zu gering. Um 10 waren irgendwelche Gruppen da, die mehr Geld haben wollten für die Gesundheitsversorgung. Also sie stellen sich, sie haben eine ganz andere Anforderung, sich auf verschiedene Themen so einzustellen, dass sie mithalten können mit den Menschen, mit denen sie reden.
Aber sie waren dann offensichtlich hauptsächlich auch Anlaufstelle für Beschwerden. Ist das etwas, was dann in der Wirtschaft ähnlich ist, dass man als Spitzenmanagerin auch hauptsächlich mit den Dingen konfrontiert wird, wo andere sich aufregen, wo sie sich ungerecht behandelt fühlen, wo es Probleme gibt? Ist das so eine Ähnlichkeit?
Na, Sie sind als Führungsperson immer damit konfrontiert, dass das zu Ihnen kommt, was die unter Ihnen, also jetzt als Mitarbeiter, nicht mehr lösen können. Oder wo es sozusagen solche Probleme gibt, dass wenn alles funktioniert zu 100%, das kommt nicht zu Ihnen. Daher kriegen Sie auch, und da müssen Sie sehr aufpassen als Führungsperson, irgendwann die Meinung,
Ich bin mit von lauter Leuten umgeben, die gar nichts lösen können, weil alle Probleme kommen zu mir. Das stimmt nur nicht, sondern die, die nicht zu ihnen kommen, das sind eben keine Probleme. Aber das ist manchmal schwierig, wenn man länger Führungskraft ist, zu akzeptieren, dass die Umgebung sehr wohl gut arbeitet und man nicht sein Vorurteil, dass die alle nichts machen und alle Probleme zu einem kommen, das stimmt einfach nicht. Aber ich habe selber manchmal gedacht, ja.
Was ja vielleicht auch ähnlich ist in der Politik wie in der Wirtschaft, ist, man muss wissen, dass man Erfolge verkauft. Und man muss auch wissen, wie man die Themen anpackt, die einem wichtig sind, dass man das auch wirklich durchbekommt. Ist das etwas, was Sie gut konnten, als Sie in die Wirtschaft gewechselt sind, weil Sie gewusst haben von der Politik, wie man so etwas macht? Oder ist das eigene Erfolge verkaufen, ist das etwas, was Ihnen nicht so liegt?
Nein, eigene Erfolge verkaufen war nicht so mein Thema, aber was natürlich, glaube ich, ganz wichtig ist und wenn ich überhaupt einen Ratschlag an junge Leute geben kann, dann ist es, wenn man eine Tätigkeit anfängt, dann muss man einen Willen haben oder wissen, was will man dort verändern, was will man gestalten. Es gibt immer mehr oder manchmal junge Menschen, die einfach nur sagen, die Position hätte ich gern oder die Position hätte ich gern, aber gar nicht wissen, was sie mit der anfangen wollen. Und ich finde, eine Position ist ja nur spannend, wenn ich da irgendwie die Möglichkeit und die Macht habe, Dinge zu gestalten. Und das ist in der Politik und in der Wirtschaft schon ziemlich ähnlich.
Das heißt, der Gestaltungswille sollte im Vordergrund stehen.
Absolut.
Und nicht so sehr die eigene Karriere.
Und das Bohren harter Bretter ist da wie dort einfach die Hauptaufgabe.
Wir haben jetzt ein bisschen unseren biografischen Weg verlassen. Ich komme kurz darauf zurück. Ich glaube, es war im Jahr 2000, als Sie dann in den Vorstand der Siemens AG Österreich gewechselt sind. Wann haben Sie denn für sich gewusst, dass es für die Politik jetzt mal zu Ende ist und dass Sie gerne in die Wirtschaft gehen wollen?
Na, ich habe das nicht so geplant oder so gewusst, sondern es gab das Angebot von Siemens Österreich. Aber Sie müssen sich vorstellen, die Menschen in der Anonymität in Österreich, da hält sich der Charme in Grenzen.
Was heißt das?
Ja, das heißt, ich war für die Wiener Linien zum Beispiel zuständig und ich bin immer ins Büro gefahren, ich wohne in der, relativ zentral. Und da haben mich immer wieder Leute angeredet, dass die, also ich erinnere mich noch an eine Dame, die gesagt hat, das war damals der Einwang, na, wie sie noch nicht Stadtrat waren, ist der Einwang viel pünktlicher gekommen wie jetzt. Und auch wenn Sie am Samstag in der Früh am Markt einkaufen waren, wenn Sie ununterbrochen hören von Menschen und relativ aggressiv hören, was alles nicht funktioniert, wie blöd alle miteinander sind und sozusagen, und das ist alles eine Katastrophe. Also ich habe dann irgendwann einmal so Ausweichtendenzen gehabt, dass ich mir gedacht habe, ich gehe nur mal einkaufen, wenn, also schon um 7, ja, dass mich gar nicht mehr so... Und wenn Sie das einmal haben, wenn Sie ausweichen wollen, den Menschen sozusagen und den Kontakt mit Menschen. Und ich habe immer guten Kontakt gehabt. Aber wenn sie beginnen, ausweichen zu wollen, finde ich, müssen sie aufhören.
Mhm. Das heißt, Sie haben eine gewisse Aggressivität im politischen Diskurs eigentlich schon Ende der 90er Jahre erlebt.
Ja, ja, aber es war bei mir viel leichter, weil es natürlich ohne die sozialen Medien war. Also, das gab es ja damals noch nicht. Aber der Charme der Österreicher in der Anonymität, der hält sich in Grenzen, ja.
Bevor wir jetzt weitermachen und auch so ein bisschen zu persönlicheren Fragen kommen, jetzt haben wir uns warm geredet und jetzt wollen wir so ein kurzes Zwischenspiel machen mit einem kleinen Wordrap, den Sie bitte, wenn es geht, am besten mit einem Wort beantworten.
Okay.
Schauen wir mal, ob es funktioniert.
Schauen wir.
4-Tage-Woche oder 7-Tage-Woche?
5-Tage-Woche.
Sport vor oder nach der Arbeit?
Nach der Arbeit.
Führen Sie Ihren Terminkalender selbst?
Nein.
Auf welche Eigenschaften achten Sie bei Bewerbern am meisten?
Soziale Kompetenz.
Gibt es eine gute Art zu kündigen?
Nein.
Was ist Ihr wichtigster Soft Skill?
So lange zu fragen, bis ich es verstanden habe.
Auf welches Networking-Event können Sie nicht verzichten?
Einladung der Firma Siemens auch bei den Salzburger Festspielen.
Office. Homeoffice oder nicht Homeoffice?
Nicht Homeoffice.
Welche Eigenschaft hat Sie an die Spitze gebracht?
Energie und dann letztendlich, dass ich immer den Biss gehabt habe, etwas zu verändern.
Work-Life-Balance, gibt's das?
Bedingt.
Sollten Väter und Mütter gleich lange in Elternkarenz gehen?
Ja.
Ihr Tipp an junge Leute, die erfolgreich werden wollen?
Dass es keine Ratschläge gibt, sondern jeder geht sein Leben.
Siemens galt ja damals als Männerbetrieb, vor allem was die Spitzenfunktionen betrifft. Was hieß das damals konkret? Wie erging es Ihnen in Sitzungen als einzige Frau?
Ich glaube, ich war sowas wie der bunte Elefant bei Siemens. Also wo sich alle bemüht haben, dass uns die irgendwie nicht davonläuft oder da gekränkt ist oder dass wir da irgendwie das männerfeindliche Image bekommen. Ich persönlich bin bei Siemens wirklich ausgesprochen gut behandelt worden. Eigentlich die ganze Zeit.
Also Sie hatten nicht das Gefühl, dass Sie Schwierigkeiten haben in Sitzungen, dass man sich auf Sie einstellt, dass Sie zu Wort kommen, dass Sie nicht unterbrochen werden. Das war nicht eine Realität, die Sie erlebt haben.
Nein, das war bei Siemens nicht der Fall. Das war ein bisschen in der Politik schon am Anfang der Fall. Aber was natürlich bei Siemens war, ich bin ja dann als Vorstandsmitglied eingetreten und wurde dann ja Generaldirektorin von Siemens Österreich. Und da war es schon so, dass meine Kollegen irgendwie, die es vielleicht auch gerne geworden wären, die waren dann nicht so begeistert. Also es gab schon leichtere Schwierigkeiten. Aber die, glaube ich, hätte jeder Mann auch gehabt.
Wie geht man um mit so etwas? Sind das Attacken, die von vorne kommen oder die von der Seite oder von hinten kommen? Und wie pariert man so etwas?
Naja, ich sitze schon da mit Verletzungen, die mir zugefügt worden sind in den letzten 40 Jahren. So ist es wieder nicht, ja. Da gibt es schon Narben, die vorhanden sind. Die kommen aus der Politik, die kommen teilweise aus meiner Siemens-Zeit. Aber natürlich gibt es da Verletzungen. Ich kann nicht beurteilen, ob Männer diese auch haben. Ich glaube, die stecken, die werden sich, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass es Narben sind. Aber die gibt es. Und das ist natürlich auch der gewisse Preis an ein spannendes Leben. There is no free lunch. Also es gibt kein Umsonst. Und das ist ein Teil dessen, dass man halt einfach relativ einsam ist in Führungspositionen und natürlich auch wenig soziale Möglichkeiten hat, sozusagen Freundschaften in Vorständen, glaube ich, das gibt es ganz selten. Also ich kenne keinen Vorstand, der befreundet ist mit zusammen.
Wie muss man sich denn die Arbeit in so einer Spitzenfunktion vorstellen? Ist das ein Aneinanderreihen von Sitzungen? Ist das ein sehr viel Einzelgespräche führen? Ist das ein von früh bis spät Probleme lösen, wie Sie es schon angesprochen haben? Hat das auch schöne Seiten, wo man sich dann irgendwie sagt, dafür hat es sich gelohnt, jetzt nicht nur, wenn ich aufs Bankkonto schaue, sondern auch...
Na, da gibt es absolut schöne Zeiten oder Erlebnisse, wenn man wirklich sozusagen gestalten will. Also wenn Sie mich fragen, war das der EU-Beitritt, war für mich wahrscheinlich der Höhepunkt meines beruflichen Lebens. Aber auch dann als Stadträtin die U2, die durch den zweiten Bezirk gekommen ist und so. Also da gibt es schon wirklich schöne Erlebnisse und wo man auch denkt, Jahre danach noch, das gäbe es jetzt vielleicht nicht, wenn es mich nicht gegeben hätte in der Funktion. Aber natürlich ist es, wenn Sie, ich bin immer hineingegangen in Funktionen und habe mir gedacht, so, was möchte ich erreichen, wenn ich da in 4, 5 Jahren wieder herausgehe? Was möchte ich gestalten? Wo möchte ich tätig sein? Also was möchte ich verändern? Und das ist natürlich extrem mühsam in der Politik und in der Wirtschaft, weil Sie Widerstände haben, weil Sie letztendlich wie ein Herdenhund die Herde vorantreiben müssen. Das sind ja nicht nur die Mitarbeiter, das sind auch Kollegen, das sind in der Politik sind Wähler, in der Wirtschaft sind es Aktionäre oder Aufsichtsräte, die alle müssen sie unter Anführungszeichen bei Laune halten und dorthin bringen, wo sie die Veränderung haben wollen. Das ist Schwerarbeit, das kostet viel Energie, aber wenn sie es erreicht haben, ist es ein Gefühl, das ist traumhaft.
Sie waren dann Generaldirektorin von Siemens in Österreich, sind dann später nach München ins Hauptquartier gewechselt und waren auch dort Europavorstand und oberste Personalchefin. Aber davor, in Wien, mussten Sie noch tausende Menschen kündigen. Wie haben Sie das vor sich selbst und vor Ihrer Mutter gerechtfertigt? Sie haben selbst einmal erzählt, dass Ihre Mutter sehr kritisch war.
Wir haben versucht, Auflösungen zu vereinbaren. Also es war so, dass
die Firma Siemens Telefonie erzeugt hat und die Software für die Telefonie, also nicht die Geräte selber, sondern das, was sozusagen die Software und das Herz dieser Geräte oder der Telefonie bedeutet hat, die wurde in Wien entwickelt. Die hat mein Vorgänger wirklich sehr beeindruckend alles nach Wien geholt. Und wie Siemens sich entschieden hat, aus der Telefonie auszusteigen, waren natürlich auch diese Arbeiten nicht mehr notwendig und man musste sich von ihnen trennen. Und das war beruflich sozusagen, das war der schmerzigste Teil. Also den möchte ich mein ganzes Leben nie mehr machen müssen, muss ja Gott sei Dank nicht mehr. Aber wir haben dort geschaut, dass man eben soziale Themen so viel wie möglich abfedert und auch so viel wie möglich an Geld hier zur Verfügung stellt. Aber letztendlich war es furchtbar.
Sie haben ja das auch mit Ihrer Mutter besprochen. Mhm. Sie haben das einmal in einer Dokumentation für das Norddeutsche Fernsehen, den Norddeutschen Rundfunk, auch gesagt, dass Ihre Mutter hier sehr kritisch war Ihnen gegenüber. Was hat Ihnen Ihre Mutter gesagt? War es dieser Satz, das macht man nicht? Oder was war da der Zugang und was haben Sie ihr gesagt? Wie haben Sie es auch ihr erklärt, vor ihr gerechtfertigt?
Meine Mutter hat gelesen, dass ich Leute abbauen muss. Und meine Mutter hat von ihrer Weltanschauung quasi der Meinung, Arbeitslosigkeit ist das Furchtbarste, was Menschen treffen kann. Und hat es gelesen und ich habe sie besucht und sie hat gesagt, du musst da jetzt Leute abbauen. Und ich habe gesagt, ja, leider und sehr viel und so. Und sie sagt, ja, macht ihr Verluste? Und ich sage, nein, wir machen keine Verluste, aber der Teil wird eben geschlossen, Telefonie. Und sie sagt, ja, aber dann verstehe ich nicht, wenn es keine Verluste als Ganzes macht, warum schmeißt dann die Leute raus? Und das war für mich fast das Schwierigste an dem Thema, weil einer Frau das zu erklären, die das nicht einfach verstehen will, weil ihre ganze Weltanschauung eine andere ist und auch so Arbeitslosigkeit für sie so furchtbar war, ist mir eigentlich nicht gelungen, ihr das zu erklären.
Mhm. Haben Sie einen Frieden damit gemacht?
Ich möchte es nicht mehr machen. Ich würde es nie mehr machen in meinem Leben.
Mhm. Jetzt ist es ja oft so, also Spitzenmanager bekommen ja Boni am Ende eines Jahres, wenn das Jahr erfolgreich war, wenn das Unternehmen Gewinn gemacht hat. Und oft kriegen sie auch Boni dafür, wenn sie sozusagen letztlich Leute verabschiedet haben. Haben Sie damals einen Bonus gekriegt? Wie sehen Sie überhaupt dieses Bonussystem, das ja doch auch an oft sehr schmerzvolle und sehr umstrittene Entscheidungen gebunden ist?
Ja, ich werde jetzt, wenn es Zuhörer gibt, die sozusagen hier der Wirtschaft nahestehen, werde ich wahrscheinlich jetzt ein paar vor den Kopf stoßen. Ich halte von dem individuellen Teil des Einkommens gar nichts. Sondern ich finde, Menschen, die eine gute Leistung bringen, sollen ordentlich bezahlt werden. Da können wir dann reden, wie viel. Aber wenn man dann auch noch immer diesen individuellen Teil, der davon abhängt, sind sie erfolgreich oder nicht, der ist ein sehr gestaltbarer Teil. Wie Sie richtig sagen, man hat höhere Gewinne, wenn man mehr Leute abbaut zum Beispiel. Aber auch, dass man es hinrechnet ein bisschen. Also ich bin eine wirklich vehement, aber ich bin gegen diese individuellen Teile. Ich finde, die Menschen sollen gut bezahlt werden, die sollen wissen. Und wenn sie keine Leistung bringen oder wenn es nicht passt, dann soll man sie irgendwann von ihnen verabschieden. Deswegen verdienen sie aber weit mehr wie andere Menschen. Aber ich halte nichts von diesem individuellen Einkommensteil. Aber überall, wo ich jemals in meinem Leben in ein Unternehmen hingekommen bin, ob in Aufsichtsräten oder in Managementpositionen, alle wollen diesen individuellen Teil des Einkommens und ich habe das fast ein bisschen resignierend aufgegeben.
Also die Manager selbst wollen das?
Die Manager selbst wollen das, aber es wollen auch die Aufsichtsräte, die darüber beurteilen wollen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen jährlich den handelnden Personen sagen, dass mit der Leistung war ich nicht zufrieden und mit der schon, also nachrechbare Ergebnisse, aber ich habe auch gelernt, dass man das doch relativ stark als Manager auch gestalten kann, wie sozusagen dann letztendlich die Leistung hier bewertet werden kann.
Aber das ist doch auch dann so ein bisschen, wie transparent ist das denn? Weiß ich, ob mein Vorstandskollege jetzt einen höheren Bonus bekommt als ich oder woran bemisst sich das denn oder wird das ausgesprochen, du bekommst heute dieses Jahr um die Hälfte weniger, weil wir finden, du warst nicht erfolgreich oder wie muss ich mir das vorstellen?
In der Regel ist es so, dass man am Anfang des Jahres gemeinsam entweder mit den Chefs im Unternehmen, wenn sie in der zweiten, dritten, vierten Ebene sind oder mit dem Aufsichtsrat, wenn sie in der ersten Ebene sind, macht man 4, 5, 10 ist viel zu viel. Am besten würde ich meinen, wenn überhaupt 3, 4 Punkte ganz konkret aus, was muss erreicht werden, damit du zu deinem Fixgehalt auch noch einen variablen Teil bekommst. Das ist nachrechenbar und daher natürlich auch für jeden nachvollziehbar. Aber es ist ja trotzdem so, dass es Ereignisse gibt, die können Sie nicht vorhersehen. Ist das Management dann schuld oder nicht? Also wenn die Bahn weniger Leute transportiert, weil es Hochwasser gibt und Regen gibt der ganze Wochen, ist da jetzt der Bahnvorstand schuld oder nicht? Diese Frage müssen Sie dann beantworten. Ich wäre eher dafür, dass man insgesamt sagt, Menschen, die eine Führungsposition haben, die sollen anständig verdienen. Und wenn sie sozusagen keine Performance haben, die befriedigend ist, dann muss man sie irgendwann von einer trennen. Deswegen verdienen sie auch mehr wie die anderen.
Wir nähern uns unserem Schlussteil. Diese NDR-Dokumentation vor einigen Jahren, die ich bereits angesprochen habe, da haben Sie dann gesagt, Sie wüssten immer noch nicht, warum Sie nach 4 Jahren bei Siemens in München vorzeitig abberufen wurden. Diese Dokumentation ist schon ein paar Jahre her. Wissen Sie es heute?
Nein, ich weiß es bis heute nicht. Ich vermute, was der Grund war, aber ich weiß es nicht.
Können Sie uns das erzählen?
Ja, dann sicher. Der Grund, ich vermute, aber es wurde nie ausgesprochen und ich weiß es nicht. Der damals 65-jährige Betriebsratsvorsitzende der Siemens AG wollte, dass er verlängert wird. Und es gab bei Siemens ein Regularium, dass man mit 65 aufhören muss. Und ich habe damals gesagt, es gibt das Regularium, ich verlängere ihn nicht, aber wenn ihm jemand anderer vom Aufsichtsrat verlängert oder der Aufsichtsratsvorsitzende, ich werde nichts dagegen tun. Die haben aber das auch nicht gemacht und IG Metall, also die zuständige Gewerkschaft und auch der Betriebsrat waren einfach sehr böse auf mich und haben gesagt, sie haben das Vertrauen verloren in mich, dass ich da kooperiere und mit ihnen zusammenarbeite. Ich nehme an, das war der Grund, ich weiß es aber bis heute.
Also möglicherweise hat die Sozialdemokratin Brigitte Ederer gegen den Betriebsrat verloren in der damaligen Situation.
So könnte man sehen, ja.
War es das, was Sie so gekränkt hat? Sie haben damals gesagt, es hat mich kurzfristig sehr gekränkt.
Es ist eine der Narben, die ich habe, die von denen ich vorher gesprochen habe. Natürlich, wenn Sie nicht wissen, ich habe keine Streiks gehabt in Deutschland. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich einen sehr guten Job gemacht habe, aber ich habe keinen schlechten Job gemacht. Und ich weiß bis heute nicht, warum.
Glauben Sie, ist Ihnen das geschehen, weil Sie eine Frau waren?
Nein. Es ist mir sicher geschehen, weil ich in gewissen Sachen vielleicht in meinem Leben zu kompromisslos bin.
Wo sind Sie kompromisslos?
Ja, mein Mann sagt es manchmal, dass ich weiß, wie man Dinge tun muss. Und da bin ich leider oft zu wenig bereit, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, zum Ziel zu kommen oder überhaupt. Wenn ich finde, das gehört jetzt gemacht und das muss gestaltet werden und das muss verändert werden, dann finde ich, dann muss man alle Widerstände überwinden. Und die Widerstände haben da oft keine Freude damit.
Frau Ederer, Sie sitzen in einigen Aufsichtsräten. Sie sind auch die Vorsitzende des ÖBB-Aufsichtsrats. Wie viele Aufsichtsräte sind Sie insgesamt momentan?
6.
6. Was war besser, quasi im Unternehmen an einer Spitzenposition zu sein oder Aufsichtsrätin zu sein?
Nein, mehr gestalten können Sie, wenn Sie selbst operativ tätig sind. Das ist der Riesenvorteil und das ist auch das Lebenselixier, dass Sie was tun können, bewirken können. Das können Sie als Aufsichtsrat viel, viel weniger oder gar nicht, weil das Wort Aufsichtsrat ja, es schon beinhaltet, dass man nicht selber operativ tätig ist. Aber es hat natürlich den Vorteil, wenn es irgendeine große Katastrophe im Unternehmen geht, rufen Sie nicht erst mich an, sondern dann rufen Sie das Management an.
Aber Sie können ja zum Beispiel als Aufsichtsratsvorsitzende, könnten Sie der ÖBB sagen, da geht ihr einen falschen Weg oder diesen Tunnel im Tullnerfeld hättet ihr vielleicht ein bisschen höher bauen müssen und nicht zu tief, dann wäre beim Hochwasser nichts passiert. Also kann man insofern nicht auch gestaltend eingreifen?
Na, man kann Ratschläge geben, Aufsichtsrat. Man kann Ratschläge geben, man hat zu überprüfen, ob gewisse Strategien des Managements auch wirklich realistisch sind und der Realität standhalten. Aber letztendlich, wo der Tunnel gebaut wird, wie der Tunnel gebaut wird, ist es zum Glück nicht meine Aufgabe. Und das sollte es auch nicht sein als Aufsichtsrat.
Sie haben vorhin gesagt, dass es eigentlich keine Freundschaften gibt auf der Spitzenmanagement-Ebene. Was es sehr wohl gibt, ist, es gibt Netzwerke. Es gibt auch mittlerweile Frauennetzwerke auf Spitzenmanagement-Ebene. Ist das etwas, das einem tatsächlich weiterhilft. Ich erinnere jetzt nur daran, dass es noch immer nicht gelungen ist, in den Vorstandsetagen insgesamt so etwas wie Gleichberechtigung herzustellen. Also es gibt immer noch wesentlich mehr männliche Vorstände als weibliche.
Ich glaube, die Netzwerke werden zum Teil überbewertet. Ich bin natürlich nicht in Netzwerken, in denen sich Männer befinden. Also ich kenne nur die Frauennetzwerke, aber ich glaube, überhaupt Netzwerke an sich werden überbewertet. Was natürlich hilft, ist, wenn Sie jemanden kennen, dann können Sie in der heutigen Zeit zum Glück nicht mehr davon ausgehen, dass Ihnen der mehr hilft oder Ihnen einen Auftrag zuschanzt. Aber Sie haben die Chance, dass Sie von der Assistentin durchgestellt werden, wenn Sie anrufen, oder dass Sie überhaupt einen Ansprechpartner finden für ein Thema und dann möglicherweise die Sicht auf das Thema eine andere wird. Aber so, dass man wirklich so keilen kann, um Aufträge oder sonst irgendwie, um etwas durchzusetzen. Ich weiß nicht, ob es früher der Fall war, aber die Zeiten sind, wenn sie vorhanden waren, längst vorbei.
Aber auch um in eine Position zu kommen, heißt es doch immer, es ist ganz gut, wenn man Mitglied im CV ist oder bei den Freimaurern, was ja per se schon mal Frauen ausschließt. Ist das immer noch so?
Nur meines Wissens gibt es auch weibliche Freimaurerlogen, aber ich weiß es nicht
aber
genau.
Aber die sind vielleicht nicht so einflussreich.
Ich bin Mitglied der Sozialdemokratie und des Österreichischen Gewerkschaftsbunds und das reicht mir.
Sie haben ja früh beschlossen, in der Politik Karriere zu machen. Sie haben dafür, wie Sie selbst sagen, einen sehr hohen Preis bezahlt, Kinderlosigkeit. Haben Sie den Eindruck, dass es nachfolgende Generationen hier leichter haben, Karriere und Kinder zu vereinbaren, als Sie damals jung waren?
Ich glaube, es ist besser geworden. Es ist auch die Einstellung von jungen Männern heute besser wie damals. Aber insgesamt, es gibt mehr Kinderbetreuungseinrichtungen in der Stadt. Ich glaube, am Land ist es immer noch schwierig. Aber natürlich, ich konnte das damals nicht vereinbaren. Das heißt ja nicht, dass das nicht andere Frauen konnten oder dass es nicht jüngere Frauen heute können. Für mich ist es ein Teil des Preises einer spannenden Berufstätigkeit, ja.
Aber Sie würden jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass es unmöglich ist, einen Großkonzern zu leiten und eine Familie zu haben?
Nein, das ist
als Frau.
Die Ursula von der Leyen ist Präsidentin der Europäischen Kommission und hat meines Wissens 7 Kinder. Also es ist nichts.
Sie kommt aus einer sehr wohlhabenden Familie.
Es ist sozusagen nichts unmöglich, aber Sie müssen sich schon vorstellen, natürlich auch in einer Spitzenposition in der Wirtschaft, haben Sie die zeitliche Verfügbarkeit, Sie können nie planen. Ne? Wenn ein großer Kunde aus Brasilien anruft bei Siemens und sagt, es steht jetzt ein Auftrag von 500 Millionen im Spiel, aber Sie müssen morgen erscheinen, dann erscheinen Sie morgen. Und Sie sagen alles ab, was da geplant war. Und das ist einfach diese zeitliche Verfügbarkeit, die ist in der Politik vorhanden, die ist in der Wirtschaft vorhanden und das in so Spitzenpositionen ist das schwierig.
Sie haben ja dann noch ein zusätzliches Problem gehabt, wenn ich mich recht entsinne. Sie mussten fliegen. Und fliegen war jetzt nicht Ihre Lieblingstätigkeit. Stimmt das?
Das ist bis heute leider so. Ich weiß nicht warum, aber ich fliege ganz ungern, um nicht zu sagen, ich habe Flugangst. Ja.
Aber Sie haben das sowohl für die Politik als auch für Ihren Managementjob immer überwinden können.
Für die Politik habe ich mir geschworen, dass ich nie mehr den Flieger um 7 Uhr nach Brüssel nehme. Also den habe ich auch danach nie mehr genommen. Und bei Siemens bin ich sehr viel geflogen, leider, was gesundheitlich nicht das Beste für mich war. Weil wenn man sich immer fürchtet, wenn es zum Wackeln anfängt, ist das wahrscheinlich kontraproduktiv.
Gibt es etwas, das Sie heute gerne Ihrem jüngeren Ich sagen würden?
Versuch manchmal nicht alles sozusagen zu 100% durchzusetzen. Begnüg dich mit 80%. Du tust dir leichter und brauchst weniger Energie.
Brigitte Ederer, vielen Dank für das Gespräch. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, abonnieren Sie am besten den Standard. Alle Infos dazu gibt es auf abo.derstandard.at. Diese Folge wird produziert von Christoph Neuwirth. Scholt Wilhelm ist unser Chef vom Dienst. Unsere Musik stammt von Maximilian Bless. Und ich bin Petra Stulber. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ä- Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Genießen Sie angenehmen Aufenthalt statt anstrengender Wartezeit. Denn mit der Platinum Card erhalten Sie Zugang zu mehr als 1400 Airport Lounges weltweit. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.